Ja, ich habe ja vorher die Kinder gefragt, was ist eigentlich gesund für den Körper und auch für den Glauben? Und ich weiß nicht, ich denke mal, dass ihr auch dann gleich darüber nachgedacht habt. Auch wenn die Frage an die Kinder gerichtet war, so denke ich doch, dass man doch selber dann gleich nachdenkt, ja, was würde ich denn jetzt sagen oder was ist denn jetzt eigentlich gesund? Und ich denke, wenn wir jetzt als Gemeinde, als Erwachsene, das jetzt eine Liste aufschreiben würden, was alles gesund ist für den Körper und für den Glauben, dann würde man ja schon eine sehr lange Liste bekommen. Und ich meine zu behaupten oder ich würde behaupten, dass eine Sache entweder gar nicht vorkommen würde oder sehr spät genannt werden würde. Und das finden wir in dem Bibelvers in Jakobus 5. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Damit ihr geheilt werdet. Es geht später noch darum, wie man es verstehen kann, diese Formulierungen. Aber ich denke, dieser Vers, der wäre erst sehr spät oder gar nicht gekommen, weil man das oft irgendwie nicht so auf dem Schirm hat. Bekennt einander die Übertretungen. Heute geht es nämlich um das Thema Buße und Beichte. Das ist jetzt irgendwie vielleicht ein Thema, was manche vielleicht schwierig finden oder sperrig finden oder das ist nicht so, vielleicht empfindet man es nicht so als ermutigend. Da geht es vielleicht um eigene Schuld oder wie man damit umgeht. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, wenn Menschen erzählen, was sie selbst gut gemacht haben, sagt man in der Regel, ich habe dies oder jenes gemacht, ich habe das geschafft, ich habe das geholt und so weiter. Aber wenn Menschen über die eigenen Fehler sprechen, ganz oft rutschen sie ins Allgemeine oder ins Passiv. Ja, das hätte man bedenken müssen. Ah, das wurde vergessen. Ja, darauf muss geachtet werden. Das hat man halt falsch gemacht. Aber zu sagen, das habe ich falsch gemacht, das habe ich vergessen, das muss ich das nächste Mal bedenken, das fällt einem schon wesentlich schwerer, einfach weil das Überwindung kostet, über die eigenen Fehler zu sprechen oder das, was man einfach nicht gut gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema, zum einen, weil wir das als Gläubige oft nicht so auf dem Schirm haben und zum anderen, weil da wirklich eine starke Verheißung dabei ist. Wenn man das Wort Buße oder noch stärker Beichte hört, denkt man ziemlich schnell an das hier, an einen Beichtstuhl. Als Freikirchler sagen wir gleich, oh, das ist unbiblisch. Ist ja völlig klar, der Beichtstuhl hat nichts mit dem biblischen Verständnis von Vergebung zu tun. Ich habe mal im Katechismus auf der Online-Seite vom Vatikan nachgelesen, was da so über Buße und Beichte geschrieben steht. Und ich muss sagen, sehr vieles, was da kam, wurde mit Bibelstellen belegt. Das hat mich erstmal gefreut. Und ja, auch einige Abschnitte würde ich genauso auch unterschreiben. Einige Stellen wurden ganz anders ausgelegt, als ich das getan hätte. Aber grundsätzlich hat es mich erstmal gefreut, dass viel mit Bibelstellen gearbeitet wurde. Und ich will euch mal zwei vorlesen. Die eine habe ich schon gemacht, bekennt einander die Übertretungen. Da kann man ja sagen, oh, das ist ja genau im Beichtstuhl, oder? Also, dass man einander eben die Übertretungen erkennt. Aber noch spannender finde ich Johannes 20, 23. Welchen ihr die Sünde vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Tja, was machen wir jetzt mit so einem Vers? Ne? Also, man sagt schnell, ja, also der Beichtstuhl ist natürlich unbiblisch. Aber, naja, wie verstehen wir das jetzt? Ich habe dann noch ein bisschen weiter gelesen und dann habe ich doch einige Sachen auch gelesen, die mir auch bitter aufgestoßen sind. Wie findet ihr dann zum Beispiel den nächsten Abschnitt, wo es dann im Katechismus heißt, Christus hat das Bußsakrament für alle sündigen Glieder seiner Kirche eingesetzt. Vor allem für jene, die nach der Taufe in schwere Sünde gefallen sind und so die Taufgnade verloren und die kirchliche Gemeinschaft verletzt haben. Ihnen bietet das Sakrament der Buße eine neue Möglichkeit, sich zu bekehren und die Gnade der Rechtfertigung wiederzuerlangen. Die Kirchenväter stellen dieses Sakrament dar als die zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch des Verlustes der Gnade. Also das ist jetzt schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Weil hier ist nämlich die Rede davon, dass wenn ein gläubiger Mensch eine schwere Sünde begeht, er die Gnade und Rechtfertigung von Gott vor Gott verliert und sich durch die Buße quasi neu bekehren muss, neu die Rechtfertigung erlangen muss. Und das finde ich einen sehr unbiblischen Gedanke, weil die Frage ist ja, brauchen wir denn diese zweite Rettungsplanke? Ist es denn überhaupt nötig? Ich will jetzt mal einige Verse vorlesen, um einfach zu zeigen, dass wenn jemand Vergebung erfahren hat, er wirklich gerettet ist und nicht nur so lange, bis man die nächste doch ein bisschen schwerwiegendere Sünde begangen hat. Da heißt es zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Für immer vollendet, das ist doch sehr absolut und sehr langfristig. Klingt nicht nach dem Bedarf einer zweiten Rettungsplanke. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Da ist auch nicht der Zusatz, außer man begeht eine schwere Sünde. Das ist hier nicht der Fall. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Eine neue Schöpfung. Wir sind Kinder Gottes als Gläubige. Da hat Gott was ganz Neues in uns geschaffen. Und er redet davon, dass er uns mit sich selbst versöhnt hat. Also wir sind, wenn wir gläubig sind, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir uns bekehrt haben, sind wir wirklich gerettet und neu gemacht. Oder auch hier, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das, was Gott gegen uns in der Hand hatte, hat Jesus ans Kreuz geheftet. Er ist dafür gestorben. Und eben diese Vorstellung, dass man nach der Bekehrung nochmal sich durch Buße Rettung verschaffen kann oder muss, ist überhaupt nicht biblisch. Dass wir allein aus Gnade gerettet sind und nicht durch irgendwelche Wiedergutmachungsleistungen, wie es auch im Katechismus die Rede ist, sehen wir auch an vielen Stellen. Ich lese jetzt mal einfach nur eine vor. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ohne Verdienst durch seine Gnade. Genau das ist es. Echte Rettung und echte Vergebung ist nur bei Gott zu finden. Und bei ihm können wir wirklich gerettet werden, ohne Bedarf einer zweiten Rettungsplanke. Ich weiß nicht, wie es mit dir persönlich aussieht, ob du vor Gott schon Buße getan hast für deine Sünden, ob du vor Gott schon ja wirklich um Vergebung gebeten hast und dieses Gnadengeschenk für dich angenommen hast. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schieb es nicht länger auf. Nimm das Angebot an und lass dich von Gott retten. Hier dieser Appell an dieser Stelle ist, finde ich, sehr wichtig, auch bei diesem Thema. Jetzt ist aber die Frage, wie ist denn jetzt Johannes 20, Vers 23 zu verstehen? Welchen ihr die Sünde vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Haben jetzt wir die Macht zu sagen, oh, dir sind sie vergeben und dir nicht, Pech gehabt? Klingt irgendwie komisch. Also, ja, wie sollen wir ihn aber dann verstehen? Es ist ein schwieriger Vers. Die Auslegung der katholischen Kirche ist eben, dass man dementsprechend die Priester eben diese Vergebung erteilen können. Diese Auslegung teile ich natürlich nicht. Zum einen wären nicht nur die Priester eben in der Lage, sondern alle Gläubigen und nicht nur eben ein paar Besonderen. Und zum anderen sieht man eben, dass Gott derjenige ist, der Sünden vergibt. Also diese Stelle scheint so, aber wenn man alle anderen Stellen anschaut, dann sieht man ganz klar die Aussage, Gott ist derjenige, der die Sünden vergibt. Und wer zu ihm kommt, erfährt Vergebung. Deswegen ärgern sich ja die Pharisäer in Markus 2, als Jesus dem Kranken sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagen sie, er lästert, nur Gott kann die Sünden vergeben. Also ganz klar die Aussage, nur Gott vergibt die Sünden und eigentlich wir sind jetzt gar nicht diejenigen, die wirklich die Sünden vergeben oder sie behalten. Aber wie versteht man dann diesen Vers? Den kann man, ich denke, auf verschiedene Arten auslegen. Als Erklärung müsste man auch die Verse davor anschauen. Jesus hat seine Jünger mit Heiligen Geist ausgestattet und sie ausgesendet. Ausgesendet zur Mission. Und diese Vergebung, von der hier die Rede ist, ist an die Predigt des Evangeliums gekoppelt. Jesus schickt die Jünger aus, erzählt vom Evangelium und dann kommt eben dieser Vers. Und viele würden sagen, dass jetzt eben dieses Vergeben oder Behalten eine Art der Feststellung ist. Also die Vergebung zusprechen, Gott hat dir vergeben. Wenn ein Mensch das Evangelium annimmt und von Gott Vergebung erhält, dann können die Jünger sagen, dir ist vergeben. Genauso wie ein Arzt den Tod eines Patienten feststellt, der sagt dann, ja, Todeszeitpunkt 20.23 Uhr oder was, erklärt den Menschen für tot, er sagt, dieser Mensch ist tot. Dann kann man sagen, ja, wen der Arzt für tot erklärt, der ist tot. Hat jetzt der Arzt mitgeholfen, dass er gestorben ist? Ist jetzt durch das Wort des Arztes der Mensch gestorben? Naja, ich hoffe, dass der Arzt nicht mitgeholfen hat. Aber wenn der Arzt sagt, dieser Mensch ist tot, dann hat nicht er in der Regel das verursacht, sondern er hat es festgestellt. Und für diese Auslegung würde auch sprechen, dass eben vergeben und behalten in der Passivform stehen. Also das würde dazu passen, dass nicht die Jünger aktiv vergeben, sondern Gott vergibt. Wenn ein Mensch das Evangelium ablehnt, sagen die Jünger eben, deine Sünden sind nicht vergeben, du behältst sie. Genau, also Jesus legt hier den Fokus so auf die Jünger, weil sie diejenigen sind, die für Jesus in die Welt gehen und das Evangelium verkündigen. Dort, wo die Jünger hinkommen und von Gott erzählen, wird entschieden werden, ob die Menschen Vergebung bekommen oder nicht. Ja, es wird entschieden werden, ob sie wirklich das annehmen oder nicht, weil sie es eben erzählen, weil sie davon sprechen. Aber das ist eben nicht so, weil die Jünger plötzlich ein göttliches Urteil sprechen dürfen, sondern weil sie durch Gott angenommen oder weil die Leute Gott annehmen oder ablehnen. Genau. Schauen wir uns mal die zweite Kernstelle an, die ich am Anfang gelesen habe. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also das ist jetzt ein bisschen anders wie in Johannes 20. Hier geht es nicht darum, ob ein Mensch überhaupt Vergebung von Gott bekommt oder nicht. Hier geht es um einen gesunden Glauben. Das ist ja das Kernelement vom Jakobusbrief. Was ist ein gesunder Glaube? Was ist echter, gelebter Glaube? Wie drückt sich echter Glaube aus? Woran erkennt man ihn? Und in diesem Brief formuliert es Jakobus so, dass er auch sagt, bekennt einander die Übertretungen. Wir sollen einander unsere Sünden bekennen. Warum sollen wir das tun? Naja, nicht, weil uns Gott sonst nicht vergeben würde. Nicht, weil wir nur durch die Beichte bei einem Bruder oder bei einer Schwester Vergebung bekommen, sondern weil das zu einem gesunden Glauben dazugehört. Ist dir das bewusst, wenn du jemand bist, der seinen Glauben gesund halten will? Ist dir das bewusst, dass dieser Vers wichtig für dich ist? Das ist auch der Grund für die Predigt. Ich habe eben den Eindruck, dass es uns oft nicht bewusst ist. Wie kann man das verstehen, dass jetzt hier steht, damit wir geheilt werden? Ich denke, das kann man zweifach verstehen. Das Äußere und das Innere gesund sein. Weil Krankheit, also körperliche Krankheit, kann unter Umständen durch Sünde verursacht werden. Und eben als Folge von Gottes Zurechtweisung oder als direkte Folge von sündigem Verhalten, zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder so. Es kann auch sein, dass man körperlich krank wird durch die innere Belastung, die mit der Sünde verbunden ist. Also es kann unter Umständen sein, dass ein Mensch krank ist, weil er gesündigt hat. Hier ist jetzt ganz wichtig zu sagen, dass man extrem aufpassen muss, Krankheit sündigem Verhalten zuzuschreiben. Also ich denke, dass die allermeisten Krankheitsfälle, dass denen keine Sünde zugrunde liegt. Von daher seid extrem vorsichtig mit solchen Diagnosen. Aber es kann eben sein, dass Gott einen Menschen körperlich krank macht, um auf Sünde hinzuweisen. Vor 2 Wochen habe ich ja über den König Asa gepredigt und da war es ja genauso. Dieser König ist krank geworden, war 2 Jahre lang krank. Warum? Weil ihm Gott nochmal die Chance gegeben hat, umzukehren. Da war es genau dieser Fall, dass Gott ihn krank gemacht hat, in der Hoffnung, dass er zu ihm umkehrt. Aber abgesehen jetzt von dem Äußeren, von der äußerlichen Krankheit, kann sich ja Krankheit auch auf den inneren Menschen beziehen, auf Geistige und auf Geistliche. Ich meine, das hat auch der König David erkannt. Er hat Ehebruch mit der Batseba begangen, ihren Mann töten lassen. Der hat diese Schuld für sich behalten. Und da heißt es, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Also er beschreibt hier den Zustand einer starken Kraftlosigkeit, einer Verzweiflung und Ermüdung. Er kann einfach nicht mehr. Und wenn wir in dem Psalm weiterlesen, dann sehen wir eben, wie er das vor Gott dann bekennt und es besser wird. Wenn man Sünde für sich behält, dann kann es sein, dass es einen wirklich belastet. Das schlechte Gewissen plagt einen. Man hat vielleicht das Gefühl, ein Heuchler zu sein, die anderen hier sind alle viel besser, wenn die wüssten, was bei mir los ist. Vielleicht hat man Scham und Enttäuschung über sich selbst. Kann auch sein, dass man es schon vor Gott gebracht hat und eigentlich weiß, dass es vergeben ist, aber doch noch irgendwie an das Gewissen plagt. Und dieser Druck kann sich natürlich auch als sichtbare Krankheit äußern oder wie beim David, dass er sagt, boah, meine Gebeine verfielen und sein Saft vertrocknet, also er ist völlig am Ende. Das hat diese Krankheit, wenn man es so nennen will, hatte eben die Ursache, dass er seine Sünde für sich behalten hat. Es hat aber noch einen weiteren positiven Effekt, seine Übertretungen zu bekennen. Habt ihr gemerkt, dass da nicht steht, bekenne jemandem deine Sünden? Weil das wäre einseitig. Das wäre dann nur, ich gehe zu jemandem und sage ihm, was ich falsch gemacht habe. Aber wir sollen einander die Sünden bekennen. Das ist ja ein gegenseitiger Austausch. Wenn wir das leben, was hier steht, bekennt einander eure Übertretungen oder die Sünden, dann schaffen wir eine Kultur hier in der Gemeinde, die offen und ehrlich ist, die nicht Dinge verstecken muss, wo man sich nicht gegeneinander verurteilt oder so. Es ist eine tiefe Gemeinschaft, die eben nicht nur an der Oberflächlichkeit hängen bleibt. Man teilt miteinander seine Kämpfe, seine Siege, seine Niederlagen und ist gemeinsam unterwegs. Hier ist so der Gedanke, bekennt einander die Übertretungen. Du sprichst mit einem, zu dem du Vertrauen hast und sagst, du, mit dieser Sache habe ich wirklich zu kämpfen. Immer und immer wieder tappe ich da rein oder ich habe dies oder jenes gemacht. Und dann kann er dich ermutigen und dir helfen und mit dir darüber sprechen, ja, was können wir vielleicht tun, dass es besser wird? Was machen wir jetzt? Und dann kann aber auch die andere Person sagen, ja, und weißt du, ich habe bei diesen und jenen. Und dann geht man gemeinsam auf die Knie und bringt es von Herrn und geht gemeinsam seinen Weg. Das ist doch wirklich heilsam und wirklich schön. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass wir in dieser Art miteinander unterwegs sind. Weil im Glaubensleben passiert es immer wieder, dass man sündigt, und dann ist es eben gut, es zu bekennen. Das ist ganz natürlich, das haben wir alle. Das gegenseitige Bekennen hilft einen persönlich gesund zu halten, oder es ist persönlich gesund, wie es hier steht, damit ihr geheilt werdet. Also es tut dem Glauben wirklich gut, aber es hilft eben auch, unsere Gemeinschaft gesund zu halten. Weil Schuld ist ja nicht immer nur in erster Linie gegen Gott, sondern Schuld ist ja ganz oft auch gegen unsere Mitmenschen. Zum Beispiel, wenn ich jemanden anlüge, dann habe ich gegen Gott gesündigt, aber auch gegen die Person, die ich angelogen habe. Und dann werde ich auch an der Person schuldig. Und dann ist es gut, zur Person zu gehen und sagen, du, es tut mir leid, ich habe hier dich angelogen. Ich denke, das ist wichtig, dass sich diese Dinge dann nicht aufstauen. Ja, ich will euch zum Beispiel mal hier ein Beispiel geben. Stellt euch vor, in der Jugend singen wir jeden Samstag in der Jugendstunde. Und stellt euch mal vor, ich hatte einen richtig schlechten Tag. Mein kleiner Sohn hat die ganze Zeit geschrien, es war stressig. Ich war völlig fix und fertig zur Jugendstunde gekommen. Neben mir sitzt ein Jugendlicher, der so richtig laut und schief singt. Und dann ist das Lied fertig und ich schnauze ihn an. Ja, sag er mal, wenn du nicht singen kannst, dann sing halt leiser. Geht's noch? Und mach ihn da vor der ganzen Jugend zur Sau. Und sag, also so schierig, wie du singst, das hält man ja im Kopf nicht aus. Das wäre schon übel. Ich meine, dass man mal jemanden anfährt und es einem danach leid tut, das kann jedem passieren. Gerade wenn man vielleicht einen schlechten Tag hatte. Aber dann ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Stellt euch mal vor, ich würde in die Defensive gehen. Dass wenn danach mich jemand anspricht und sagt, du, das war nicht okay, was du da gemacht hast, würde ich sagen, ja, aber ich habe doch recht, oder? Der hat ja wirklich schief gesungen und da kann man sich ein bisschen zurückhalten und der soll sich mal nicht so anstellen und so schlimm war es doch gar nicht und so weiter und überhaupt. Vielleicht kennt ihr das, wenn Menschen sich so anfangen, so selbst sich zu verteidigen und meinen, sie müssen jetzt irgendwie sich selbst gut darstellen. Was würde es mit dem Jugendlichen machen? Es kann sein, dass dieser Jugendliche nie wieder zur Jugend kommt, weil es ihn so beschämt hat, weil es ihn so verletzt hat, weil es so eine blöde Erfahrung war, dass er dann sagen würde, nee, also wenn so die Leute hier sind, ohne mich. Es kann sein, dass es ja wirklich ihn lange Selbstzweifel gibt und immer wenn er singt, er daran denkt, oh, singe ich jetzt richtig, singe ich gut? Es würde einen tiefen Schaden hinterlassen. Und dann ist es so wichtig, dass ich dann zu ihm gehe und sage, hey, vergib mir, es tut mir leid. Nicht du warst das Problem, sondern ich habe hier völlig falsch gehandelt. Bitte vergib mir. Und dann kann man über diese Dinge sprechen und sie ausräumen. Und deswegen sage ich, es hält die Gemeinschaft gesund, weil es einfach so wichtig ist, weil wir, wenn wir miteinander hier das Gemeindeleben teilen, weil wir früher oder später, jeder wird mal einem anderen schuldig. Es passiert jedem, weil wir alle Menschen sind. Und ein zweiter Tipp an dieser Stelle: Es wäre gut, wenn einem sowas passiert, dass man, wenn man sich an den anderen schuldig wird, man es auch in dem Rahmen bekennt, in dem das passiert ist. Also klar könnte ich jetzt unter vier Augen das Gespräch suchen, ist vielleicht auch wichtig, aber an der Stelle wäre es wichtig, vor der ganzen Jugendgruppe zu sagen, Leute, das, was ich gemacht habe, war nicht okay. Weil die anderen wissen ja nicht, dass ich mit dem gesprochen habe. Und ich denke, das ist ein kleiner Tipp, dass es immer gut ist, wenn man einen Fehler macht oder sich versündigt an anderen, dass man es eben in diesem Rahmen, wo es passiert ist, eben das auch wieder aufarbeitet. Genau, ich denke, das ist eine Sache, die sehr wichtig für uns ist. Ja, ich denke, einander die Schuld zu bekennen, ist wirklich gut und richtig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich selbst bin da leider auch kein gutes Beispiel, weil es fällt einem wirklich schwer. Ich denke, wenn wir darüber sprechen, was es bedeutet, einander die Schuld zu bekennen, wäre es auch gut, darüber zu sprechen, was vielleicht kein guter Weg wäre oder was dieses Gebot nicht meint. Einander bekennen heißt jetzt nicht, dass du jetzt hier Sonntag ans Mikrofon kommen musst und deine ganzen Sündenliste von der ganzen letzten Woche aufzählen musst. Es würde erstens ziemlich den Rahmen sprengen und zweitens wäre es wahrscheinlich nicht der passende Rahmen dafür. Einander zu bekennen muss eben nicht die ganze Gemeinde sein, sondern es sollte eine Person sein, zu der du wirklich Vertrauen hast. Eine vertrauenswürdige Person. Genau, also das Gespräch sollte vertraulich sein. Natürlich, außer es handelt sich um Straftaten, dann kann die andere Person nicht einfach stillschweigend alles anhören. Aber abgesehen von Straftaten muss die andere Person es natürlich für sich behalten. Man sollte wirklich vertrauenswürdig mit den Informationen umgehen, die einem gegeben werden. Als zweites habe ich hier aufgeschrieben, es sollte auf Augenhöhe passieren. Einander zu bekennen heißt ja, dass beide Sünder sind. Es ist jetzt nicht so, oh, jetzt kommt der arme Sünder zu dem guten Christen und der soll jetzt mal hier beichten, wie es beim Beichtstuhl ist, dass der Priester sich das anhört und sagt, oh, dir ist vergeben. Nein, auf Augenhöhe ist einander es zu bekennen und so kommen eigentlich zwei Sünder zusammen, die die Schuld gemeinsam vor den Herrn bringen und die gemeinsam diesen Weg gehen. Und das Dritte habe ich hier aufgeschrieben, realistische Erwartungen. Es ist jetzt kein Automatismus, dass ich sage, okay, ich kämpfe mit dieser Sünde und dann sage ich das jemandem und danach habe ich nie wieder ein Problem mit dieser Sünde. Dann ist es quasi bekannt, ist ans Licht gebracht und es ist alles gut. Nee, es kann natürlich sein, dass man auch danach noch mit dieser Sünde zu kämpfen hat. Also ich denke, da darf man keine übertriebene Erwartungshaltung haben, aber dafür ist es eben gut, langfristig miteinander unterwegs zu sein. Wenn es nicht nur ein einzelnes Gespräch ist, sondern wenn man sich regelmäßig trifft, um gemeinsam an dieser Sache zu arbeiten. Ja, ich habe das ja die Predigt Buße und Beichte genannt und ich will jetzt nochmal diese zwei Begriffe kurz unterscheiden. Unter Beichte versteht man ja im religiösen Kontext, dass man als in Sünde gefallener Mensch zu einem Priester oder Ähnliches geht und die Schuld bekennt und der Vergebung zuspricht. Und das geht aber, wenn es einem auch gar nicht so wirklich leid tut. Man kann etwas beichten, auch wenn man selber, wenn man es gar nicht so empfindet. Man kann es einfach sagen, dass der andere dann sagt, ach, dir ist vergeben, ein Lippenbekenntnis und dann ist die Sache wieder gut. Oder ich sage jemandem etwas, weil ich weiß, der will es jetzt hören, das ist jetzt irgendwie nötig, aber eigentlich denke ich mir ja, ich hatte ja doch recht gehabt. Also Beichte ist auch möglich ohne eine echte Herzensveränderung. Aber Buße sieht schon anders aus. Echte Buße geht nämlich viel weiter. Und grob gesagt kann man Buße in drei Kernelemente aufteilen. Da ist das Erkennen der Schuld, ist das Bekennen und das Abwenden der Schuld, Abwenden von der Schuld. Und es gibt diese drei Kernelemente, zumindest empfinde das so, dass es drei Überpunkte sind. Und da gibt es noch ein paar andere Punkte. Ich will jetzt kurz mal darauf eingehen, was es eben für Aspekte der Buße gibt. Diese Aspekte, die ich jetzt nenne, die sind mit Sicherheit nicht abgeschlossen oder ein fertiges System, sondern es sind einfach Aspekte der Buße, die ich in der Bibel gefunden habe. Da wäre zum Beispiel das Erkennen eben. Da lesen wir im Psalm 51 auch von David: Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen, meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Also am Anfang der Buße, am Anfang, bevor ich Buße tun kann überhaupt, kommt das Erkennen. Ich muss erst mal sehen, Mensch, ich habe hier eine Sünde begangen. Bist du noch darum bemüht, Sünde in deinem Leben zu erkennen? Bittest du Gott, dass du sagst, Herr, zeig mir, wo ich noch Sünde in meinem Leben habe? Der zweite Aspekt wäre Reue. Tut es einem wirklich leid? Da heißt es in der Apostelgeschichte: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Es drang ihnen durchs Herz. Es ist die tiefe Erkenntnis: Mist, ich habe hier wirklich einen schweren Fehler gemacht. Ich habe gegen Gott gesündigt. Diese tiefe Erkenntnis, oh Mann, was habe ich hier gemacht, das tut mir echt leid. Tut dir Sünde noch wirklich leid? Der dritte Punkt wäre Scham. In Esra 9, Vers 6 steht: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Mit dem Punkt habe ich mich jetzt etwas schwer getan, weil inwiefern müssen wir uns vor Gott schämen, wenn die Sünde vergeben ist? Hebräer 12, Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Jesus hat am Kreuz die Schande für nichts geachtet. Welche Schande? Ja, unsere Schande. Das, wofür wir uns schämen müssen, hat er ja getragen. Er hat es ans Kreuz getragen und uns ist es vergeben. Von daher finde ich dieser Punkt etwas schwierig. Aber es ist doch vielleicht einfach die Überlegung, ist dir bewusst, dass Jesus auch deine Schande und Scham ans Kreuz getragen hat? Und das ist eigentlich die Ermutigung an dieser Stelle, dass wir doch einander die Sünden bekennen können, weil Gott hat sie uns vergeben. Und von daher haben wir eigentlich keinen Grund an dieser Stelle, uns so sehr zu schämen, dass wir es nicht anderen bekennen könnten. Weil vor Gott ist es schon bereinigt, wenn ich bei ihm um Vergebung gebeten habe eben. Der nächste Aspekt ist das Bekennen. Da heißt es, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Du vergabst mir meine Sündenschuld. Bekennst du noch vor Gott konkret deine Sünde? Natürlich kann man jetzt sagen, das braucht man ja nicht. Wieso sollte ich noch einzelne Sünden vor den Herrn tragen, wenn mir doch ganz vergeben ist? Das habe ich ja vorher die vielen Verse vorgelesen. Man muss doch nicht immer und immer wieder um Vergebung einzelner Sünden bitten. Ist ja schon vergeben. Ich meine, das stimmt auf juristischer Ebene. Also was meine ich damit? Juristisch vor Gott ist es uns vergeben. Wenn wir vor ihm im Gericht stehen oder wenn wir vor ihm stehen, hat er keinen Anklagepunkt, weil es ist vergeben. Also das kann nicht im Gericht zu unserer Verurteilung führen. Vor Gott ist es vergeben. Aber es gibt natürlich noch die persönliche Ebene. Also dass es die persönliche Beziehung zu Gott einfach trübt und belastet. Vielleicht lügt man erst seine Frau an, schreit sein Kind an und dann lobt man Gott im Gebet. Weiß ja nicht, irgendwie ist es komisch, oder? Wenn man in einem Moment eine Sünde begeht, sich komplett daneben verhält, danach die Bibel aufschlägt, in der Bibel liest und Gott lobt. Naja, selbst wenn die Schuld juristisch vor Gott vergeben ist, ist es doch auch irgendwie wichtig, wenn man zu Gott kommt, dann sagen, boah, also es tut mir wirklich leid, ja. Vergib mir, dass ich so mit meiner Familie umgegangen bin. Weil wir brauchen das als Menschen. Ich weiß ja, ich habe gerade gegen Gott gesündigt und um meine Beziehung zu Gott wiederherzustellen oder nicht trüb werden zu lassen, ist es gut und wichtig, seine Schuld vor Gott zu bekennen. Und dann wird es konkret mit dem Abwenden. Heißt es in Jesaja 1, wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun. Es gibt einige Verse wie diesen hier, die betonen, wie wichtig es ist, dass das Abkehren von der Sünde wichtig ist und eben das Hinkehren zum Guten und zu Gott. Jesus hat es ja ganz radikal formuliert, dass er gesagt hat, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hack sie ab. Also Jesus hat hier ja ganz radikal von der Abkehr von Sünde gesprochen. Wir alle haben noch unsere beiden Händen, also ganz so soll man es wahrscheinlich nicht tun, aber man soll doch radikal sich von seiner eigenen Schuld abwenden. Und diese Lücke, die dann im Leben entsteht, wenn ich manche Dinge nicht tue, die müssen dann mit Gutem gefüllt werden, dass da kein Hohlraum entsteht, kein Vakuum, in dem man dann andere schlechte Sachen macht. Bist du denn noch bemüht, die Sünde zu lassen? Wendest du dich von der Schuld ab? Und als letztes ist eben das Hinwenden, lernt Gutes tun. Also leb wirklich mit Gott. Lass das Schlechte und tu das Gute. Warum habe ich euch das jetzt hier gezeigt? Vielleicht kommen ja ein oder mehrere Aspekte in deinem Leben zu kurz. Vielleicht merkst du, also so richtig leid tut mir die Sünde gar nicht mehr. Oder vielleicht ist auch das Bekennen einzelner Sünden in deinem Leben eingeschlafen. Und es ist auch so, dass wenn hier ein Aspekt fehlt, es wirklich schwer wird, echte Buße zu haben. Zum Beispiel die Abkehr von der Sünde, das Abwenden von der Sünde wird dir viel schwerer fallen, wenn die Erkenntnis gar nicht so richtig da ist. Also ohne Erkenntnis kann man sich schlecht abwenden. Und ohne Reue zum Beispiel fehlt auch die Motivation, Gott und einander die Sünde zu bekennen. Wenn mir das gar nicht wirklich leid tut, sehe ich gar nicht den Bedarf an dieser Sache. Oder ein Bekenntnis ohne Reue würde schnell zu Oberflächlichkeit führen. Also diese Dinge, die hängen eigentlich miteinander zusammen. Und wenn du merkst, dass so manches, was man hier vorne liest, bei dir irgendwie eingeschlafen ist, dann habe ich zwei Empfehlungen. Zum einen, bitte Gott, dass er dir das wieder schenkt. Also man kann ja sagen, Gott, du siehst, irgendwie fehlt mir die Reue über meine Sünde. Irgendwie tut mir das gar nicht mehr leid. Bitte lass mir das wieder wichtig werden. Und genau, zum anderen ist es eben gut, mit einer Person darüber zu sprechen. Dann kann man mit einer anderen Person, wenn man darüber spricht und merkt, Mensch, also weißt du, irgendwie lässt mich Sünde oft kalt. Kann man im persönlichen Gespräch mit einer anderen Person gemeinsam überlegen, ja, wieso lässt sie mich eigentlich kalt? Oder wie kann das Abkehren konkret aussehen? Und solche Fragen eben sind gut, wenn man gemeinsam unterwegs ist, weil vielleicht ein anderer nochmal einen anderen Blick darauf hat. Kommen jetzt fast zum Ende der Predigt. Ich will euch noch eine kurze Eselsbrücke für diese Aspekte nennen. Und zwar ist es immer gut, wenn man Dinge sich mit Bewegungen merkt. Ich weiß, wir sind nicht im Kindergottesdienst, aber wem es nicht zu blöd ist, der kann es gerne mitmachen. Und zwar, das kann man mit seinem Gesicht und mit seiner Hand ganz gut lernen. Zum einen geht der Zeigefinger aufs Auge, ist das Erkennen. Dann kann man mit seinem Finger so die Wange runter wie die Träne, das ist die Reue, es tut einem leid. Dann hat man die roten Backen vor Scham. Es geht auf den Mund, das Bekennen. Man wendet sich ab und man wendet sich hin zu Gott. Und das kann man nochmal für sich machen, das Erkennen, die Reue, die Scham, das Bekennen, abwenden und hinwenden. Das irgendwie, mir hat das total geholfen, mir das zu merken, weil das ist, wie gesagt, einfach wichtig, wenn etwas fehlt, tut man sich mit der ganzen Buße schwerer. Ich wünsche uns, dass wir unseren Glauben und unsere Gemeinschaft gesund halten. Und auch wenn jetzt dieses Thema nicht mehr so richtig modern ist, über Schuld zu sprechen, über Dinge, die man schlecht gemacht hat, lasst uns doch wirklich ja auch Jakobus 5,16 leben, dass wir wirklich einander die Übertretungen bekennen. Und ich hoffe, diese Predigt trägt dazu bei, dass wir die eigene Beziehung zu Gott stärken und dass wir die Beziehung zur Gemeinde stärken. Ich hoffe, dass wir unsere Schuld nicht verstecken, sondern vor Gott bekennen und auch mit unseren Geschwistern darüber sprechen. Das wünsche ich uns. Amen.